Hallo, hallo, hallo. Jetzt zum dritten Mal die Aufnahme gestartet. Egal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu doch noch einer Folge im Jahr 2019. Einer Folge von meinem kleinen, kuscheligen Ein-Personen-Podcast mit dem Titel Ein Minimalist erzählt. Der Minimalist ist wie immer der Marco, nämlich ich. Und ja, es hat sich jetzt doch nochmal die Gelegenheit ergeben, beziehungsweise jetzt gerade ergibt es sich, nochmal eine Aufnahme zu starten. Und dann dachte ich mir, hey, dann mache ich das doch auch ganz einfach. Die Themenliste ist sehr, sehr lang. Und deswegen ist es auch gut, wenn man dann mal ein bisschen an dieser Themenliste sich abarbeitet. Ja, ich bin relativ entspannt. Jetzt gerade nehme ich auf am 21. Dezember 2019 und der letzte Arbeitstag liegt hinter mir. Der war gestern und ja, es sind allgemeine Ferien ausgebrochen. Die Kinder haben keinen Kindergarten mehr. Meine Freundin muss auch nicht mehr zur Arbeit. Alle Geschenke sind da und ich glaube zu 97% auch schon verpackt. Also alles gerade sehr, sehr entspannt. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an und ich habe ein wunderschönes Zitat gefunden, das ich euch allen nicht vorenthalten möchte. Und zwar stammt das von meinem Lieblingsautoren oder von einem meiner Lieblingsautoren, nämlich von Andreas Altmann. Und das stammt aus seinem Buch mit dem Titel »Triffst du Buddha? Töte ihn«. Ein Titel, bei dem viele so ein bisschen, die sich mit Meditation oder Buddhismus ja gerne beschäftigen oder auseinandersetzen, dem ganz gewogen sind, dann immer ein bisschen die Nase rümpfen, wenn man diesen Titel verliest, triffst du Buddha, töte ihn, hat aber nichts mit Töten zu tun oder mit irgendetwas Negativen gegenüber diesem ganzen Thema, aber dafür müsste man einfach das ganze Buch dann mal in Ruhe lesen. Es ist sehr, sehr empfehlenswert, wenn man sich ja mit dem Thema Meditation auseinandersetzen möchte und trotzdem eine tolle Geschichte erzählt haben möchte von einem tollen Autoren, der mit Sprache sehr schön umgehen kann, auf eine sehr einfache Art und Weise, also keine großen Schachtelsätze, sondern Sprache ganz toll einsetzt, dann sei das empfohlen. Gut, hier stammt aber ein ganz tolles Zitat aus diesem Buch, das sich ansonsten jetzt nicht so sehr mit Konsumkritik auseinandersetzt, aber hier wunderbar in meinen Podcast hineinpasst. Und an einer Stelle schreibt er, und jetzt kommt das Zitat, Ideen fliegen mir zu, wie ich noch, wenn man nicht richtig zitieren, vorlesen kann. Also nochmal, Ideen fliegen mir zu, wie ich noch radikaler mein Leben entschlacke, noch konsequenter den Klimbim entsorge, mit dem wir unsere Existenz belagern. Ich will meine Jahre nicht mit der Verwaltung von Konsumgütern vergeuden, mich nicht erschöpfen bei der Suche nach Servicecentern, wo sie den Schrott reparieren, den ich nicht brauche. Ich brauche Tickets, um abzuheben, Klamotten, Bücher, Hotelbetten, einen kleinen Weltempfänger und immer genug Geld, um geisttötende Tätigkeiten zu delegieren und keine Stunde das zu arbeiten, was mich nicht beflügelt. Vipassana als Kundenschutz. Es hält auf, macht wachsam. Vor jedem Kauf soll es mich ermahnen, für Sekunden die Augen zu schließen, damit ich mir zuhöre. Und dann entscheide, ob ich das Ding will oder die Werbeabteilung von Sony will, dass ich es will. Und wenn ich, dann kaufen. Und wenn nicht, dann lässig davon gehen. Es geht hier nicht ums hohe Lied des armseligen Lebens. Ich bin nicht arm. Und arm sein ist widerlich. Ich begreife nur mit zunehmendem Alter, dass weltweit eine ungeheure Maschinerie installiert wurde, um uns mit Bedürfnissen totzumüllen, von denen wir vorher, vor Ankunft der Müllmänner, nichts wussten. Ja, ich finde, das ist ein wunderschön gelungener Ausdruck zu dem ganzen Thema, um das sich mein Podcast hier so dreht, um dieses Lebensgefühl, nur das besitzen zu wollen, was man wirklich braucht, was einen erfüllt. Jetzt wollte ich eine ironische Bemerkung machen, aber die passt an die Stelle nicht hin. Ich finde das einfach ganz, ganz toll, das Zitat. Und es drückt halt aus, dass man ja die Meditation oder diese achtsame Lebensart und Weise einfach auch dafür nutzen kann, zu schauen, ob man die Dinge, die man sich da kaufen möchte oder die man so regelmäßig in sein Leben reinlässt, ob man die wirklich haben möchte. Vor jedem Kauf nochmal kurz in sich zu gehen, sich zu fokussieren und ja dann bewusst zu entscheiden, ob man das haben möchte und dann es auch einfach zu kaufen. Oder aber es ganz lässig liegen zu lassen. Das finde ich ganz, ganz toll. Das macht das Einkaufen dann auch sehr, sehr viel einfacher. Und damit habe ich auch schon eine goldene Brücke geschlagen zum nächsten Thema, einer kleinen Anekdote, die ich erzählen möchte. Ich war nämlich vor einer Weile, vielleicht waren es 2 oder 3 Wochen, auf dem Weg nach der Arbeit nochmal in die Stadt, weil sich unsere Tochter eine Badekappe gewünscht hat. Die macht gerade einen Schwimmkurs und lernt schwimmen. Auch so ein Punkt, ja, da muss ich mal ganz kurz schnell abschweifen, auch was, wo ich so meinen eigenen Vaterstolz ein bisschen runterschlucken musste. Denn ich hatte immer dieses Bild vor mir, dass ich meiner Tochter und meinem Sohn das Schwimmen beibringen möchte. Weil ich auch irgendwie, unterstreicht es dann auch, irgendwie von meinem Vater das Schwimmen gelernt habe. Und wahrscheinlich auch noch damals ein gutes Stück weit in der Grundschule. Heute ist es eher so, dass die Grundschule davon ausgeht oder erwartet oder hofft, dass das Kind, wenn es in die Grundschule kommt, schon schwimmen kann. Und dann steht man so ein bisschen vor der Wahl, sich jetzt regelmäßig ins Schwimmbad zu begeben. Und dann, ja, wie macht man das dann? Vorher irgendwie sich eine Schwimmdidaktik raussuchen oder dem Kind halt immer wieder vormachen, wie man es richtig macht. Auf der anderen Seite gibt es aber richtige Profis, die das didaktisch gut gelernt haben. Didaktik heißt nichts anderes als ja den Weg gefunden haben, wie man etwas einem anderen Menschen gut beibringen kann. Ja, das macht halt das. Didaktik ist ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, Menschen etwas beizubringen. Es ist halt ein Ja, man kann Menschen etwas auf einem sehr leichten Wege beibringen und dabei beachten, wie ein menschliches Gehirn funktioniert und wie ganz viele Dinge zusammenspielen. Oder man kann es einfach auf die harte Tour machen und es immer wieder zeigen, immer wieder erklären. Habe ich dann auch für mich irgendwann erkennen müssen, wäre nicht der richtige Weg gewesen, denn ich kenne keine tollen Kinderspiele, um meiner Tochter das Schwimmen beizubringen. Ich hätte ihr es immer nur wieder vormachen können, erklären können und dann irgendwie hätten wir wahrscheinlich beide sehr gelitten. Die eine Seite kann es nicht so schnell, wie ich es gerne vielleicht gehabt hätte. Und meine Tochter hätte dann wahrscheinlich auch nicht den größten Spaß dran gehabt. Wir hätten uns da vielleicht beide dran abgekämpft. Und so geht sie mit anderen Kids zusammen, die sie kennt und auch nicht so gut kennt. Ein paar von denen kannte sie noch aus dem Kindergarten, ein paar jetzt nicht, hat es neu kennengelernt. Halt in einen Schwimmkurs mit 2 ganz tollen Schwimmlehrern und lernt da halt schwimmen. Und kam heute dann ganz stolz zurück und erzählte, dass sie jetzt tatsächlich ganz alleine schwimmen kann. So, wir waren letztens schon mal wieder im Schwimmbad und da sah das schon sehr, sehr, sehr gut aus im Vergleich zu der Zeit vor dem Schwimmkurs. Also es hat wirklich richtig toll was gebracht und das sind dann auch Dinge, die einfach ja schön sind und die man dann gerne in Anführungsstrichen konsumiert. Wobei, was habe ich heute gelernt, man muss strikt unterscheiden zwischen Konsumgütern und Investitionsgütern, also Dingen, die einfach nur Geld verschlingen und Dingen, bei denen man selbst wieder einen Output hat. Also Und ich glaube, beim Schwimmkurs ist das eine sehr gute Investition auf vielen Ebenen. Und das ist nicht nur reiner Konsum, sondern das ist wie bei ganz vielen Ausgaben, die man mit Kindern, bei Kindern tätigt, einfach eine ganz hervorragende Investition in da ein ganz, in einen Menschen, der gerade groß wird und in diese Welt hineinwächst. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Für diesen Schwimmkurs wünschte sich meine Tochter jetzt eine Badekappe, und bei der Gelegenheit konnte auch gleich ein neuer Badeanzug herangeholt werden, weil der alte zu klein geworden war. Und dann ging ich dahin, wo wir eigentlich ganz häufig solche Dinge kaufen, und zwar zu dem Laden Decathlon. Und das besondere Einkaufserlebnis, das ich jetzt da hatte, war folgendes. Ich habe ganz normal mir die Sachen rausgesucht. Also es war der Decathlon in der Dortmunder Innenstadt. Und der Laden ist echt auf dem neuesten technischen und modernsten Stand, habe ich so den Eindruck. Die Leute, die da rumlaufen, die Mitarbeiter, die da irgendwas einräumen, haben alle ihre Tablets in der Hand oder sogar, glaube ich, zum Teil Smartphones, kleine, und organisieren damit so den ganzen Warenbestand. Und dann hatte ich mich kurz durchgefragt, wo denn die Sachen sind, und hatte auch schnell diese Badekappe gefunden und machte mich dann auf den Weg runter zur Kasse und sah dann auf der linken Seite tatsächlich eine ganz altmodische Kasse mit einer Mitarbeiterin dahinter, und daneben war noch eine, also zwei Kassiererinnen für einen riesengroßen Laden, und auf der rechten Seite waren dann ganz viele Terminals aufgebaut. Sorry. Terminals aufgebaut, wo man selbst seine Sachen einscannen konnte. Und bei Decathlon ist das so, dass man die Sachen in eine Kiste reinlegt. So, also man geht an diesen Schalter ran, und dann steht da so ein Schild, und da steht drauf: Bitte leg all deine Sachen in diesen Korb hinein. Und man legt die Sachen dann in diese Kiste rein, und da drin scheint dann die Scanner zu sein, und bing, erscheint sofort den Artikel, den du da reingelegt hast, dann auf der Kasse vor dir. Und dann ist da auch kein Kassierer mehr, und ganz anders als bei IKEA auch keiner mehr irgendwo in der Nähe, der kontrolliert, ob du nicht einfach durchgehst. So, der Ausgang war nur 10 Meter entfernt, und da war niemand. Es waren nur diese vielen Kassen oder Terminals mit diesen Kisten, und man legt die Sachen da rein und kann dann auf dem Terminal, auf diesem Display dann entscheiden, wie man bezahlen möchte. Und ich habe es dann nochmal ein Stück weit auf die Spitze getrieben und habe gesagt, ja, hier mit meiner mit meiner kontaktlosen Karte wollte ich bezahlen, und die ist mittlerweile auch in meinem Handy hinterlegt, so dass ich dann kontaktlos mit meinem Handy an dem Terminal bezahlt habe, und dann war alles klar und ich durfte die Sachen wieder rausnehmen und konnte den Laden verlassen. Ach genau, es kam noch ein Kassenbon raus, der quasi dann beweist, dass ich die Sachen wirklich bezahlt habe, auch für andere Läden, ganz normal, Kassenbon halt. Das war ein stranges Erlebnis insofern, dass ich noch vor ein paar Jahren das als irgendwie sehr unmöglich oder noch sehr, sehr weit entfernt in der Zukunft mir vorgestellt hatte. Mir war klar, irgendwann kommt das so. Ich bin schon immer so jemand gewesen, der versucht so ein bisschen, der sehr zukunftsgläubig ist, sag ich mal, und sich gut vorstellen kann, wie so die Zukunft aussieht. Ich glaube auch leider, in Anführungsstrichen, oder auch nicht, weiß ich noch nicht abschließend, daran, dass es eine Zeit geben wird, die ich garantiert noch miterleben werde, wo es gar keine Kassiererin mehr geben wird, wo man das komplett alles, ja, wie ich da in diesem Decathlon selbst mache. Und vielleicht, dass ich, ja, wie bei diesen Amazon-Shops auch schon, der Einkaufswagen selbst alles scannt und ich im Grunde der Bezahlvorgang abgeschlossen ist, wenn ich den Laden dann mit den Sachen ganz einfach verlasse. Und so war das jetzt in dem Fall auch. Ich habe die Sachen wirklich da reingelegt, habe bezahlt und bin gegangen, und das war's. So, ja, im Nachhinein bin ich mir sicher, da waren bestimmt irgendwo Kameras, die mich dann auch entsprechend überwacht haben. Aber Fakt ist auch, dass ich mit Vollspurt da hätte rausrennen können. Ja, da hätte ich aber irgendwie, wow, einen Warenwert von irgendwie, weiß ich nicht mehr, vielleicht 14 Euro oder so geklaut und hätte wahrscheinlich da nie wieder einkaufen gehen können. Also das wäre jetzt nicht so der Renner gewesen. War übrigens auch diese Sorge, die ich jetzt geäußert habe, eine der Sorgen, die die Menschen hatten, als der Umstieg kam von den kleinen Tante-Emma-Läden zu den Supermärkten. Der Unterschied zwischen einem kleinen Tante-Emma-Laden war ja, dass man selbst niemals die Ware in seinen Einkaufswagen packte, sondern dass man immer sagte, ja, ich möchte gerne zwei Konserven davon und meine Wurst und meine Milch, und dann gab man einem, wurde einem das so gegeben oder in den Korb reingestellt, ich weiß das gar nicht mehr. Und der Wandel zum Supermarkt war ja dann wirklich diese unglaubliche Frechheit, dass der Kunde selbst jetzt seine Ware in seinen Korb reinlegt. Ja, das war der große Schritt. Und die große Sorge war tatsächlich, dass man sagte, dann kann es ja passieren, dass irgendwie die 30 oder 40 Leute in diesem Riesenladen einfach sich entscheiden, ja, mit dem Wagen jetzt rauszurasen und alles zu klauen. Also es war wirklich die Sorge, wenn der Kunde selbst die Ware aus dem Regal nimmt, wenn wir das erlauben, dann rennt der auch einfach weg. Wir alle wissen, dass das anders gekommen ist. Und ja, so wird das auch, glaube ich, zu 90% der Fälle sein, dass die Leute ganz brav ihre Sachen selbst kassieren und dann auch entsprechend bezahlen. So, wobei das mal irgendwann ganz interessant wäre, vielleicht die eine oder andere Studie dazu zu erfahren oder mal mit jemandem zu reden, der so in der Branche Warendetektiv arbeitet, ob jetzt mehr geklaut wird, wenn keine Kassiererinnen mehr da sind, ob das ein geringeres Hemmnis ist, dann einfach durchzugehen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war das schon ein sehr, ja, seltsames Erlebnis, so wo man denkt so, wow, okay, das ist jetzt die Zukunft. Ich erlebe gerade die Zukunft. Und ja, ich kann da nichts Schlimmes dran empfinden. So, und ich weiß, welche Szenarien so da beschrieben werden. Und das ist sicher auch ein ganz großer Wandel, wenn vor allem das so in kurzer Zeit passiert. Weil ich dachte, dauert noch lange, bis das so in der Realität angekommen ist. Aber nach dem Erlebnis kann ich mir auch gut vorstellen, das weiß ich nicht. Wie lange hält so eine Kasse? Wann muss die ausgetauscht werden? Wann lohnt sich das? Vielleicht im Lebensmittelhandel das komplett auszutauschen oder stark zu reduzieren. Ich meine, da waren jetzt auch noch zwei Verkäuferinnen, die da in der Ecke standen und sich mehr oder weniger langweilten und wahrscheinlich eher so auf, jetzt Vorurteil, sehr älteres Klientel oder sehr konservatives Klientel warten, die dann noch möchten, dass dann kassiert wird. Da schlagen so wirklich zwei Herzen in mir. Das eine sagt so, ja, das ist die Zukunft und warum sollte man Menschen hinter Kassen setzen, wenn man diese Tätigkeit auch automatisiert ablaufen lassen kann. Das ist jetzt, also ich weiß nicht, ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr über irgendein philosophisches Thema an der Kasse mit einer Kassiererin unterhalten. Die sind auch irgendwie immer voll gehetzt, werden kontrolliert, wie schnell sie dann ihre Sachen da übers Band ziehen. Und das ist irgendwie nicht der Ort, wo man irgendwie sich noch nett unterhält. So, dann schon eher mit dem Typen, der die Ware einräumt, aber halt auch nicht mehr so wirklich. Das sind ja nun mal wirklich keine Begegnungsstätten zwischenmenschlicher Art. So. Auf der anderen Seite, wer weiß, wie viele Pärchen sich an der Kasse kennengelernt haben, in der Warteschlange vielleicht, oder auch mit der Kassierin geflirtet haben und dann später ihr die Nummer auf dem Zettel rübergereicht haben, nachdem sie da fünfmal einkaufen waren und sich das endlich getraut haben. Wer weiß, bestimmt gibt es ganz viele von auch solchen Geschichten und die fallen natürlich dann alle weg, wenn wir uns an den Kassen dann auch menschlich gar nicht mehr begegnen und wenn der Faktor Mensch überall ja aus der Gleichung rausgestrichen wird, dann müssen wir mindestens es schaffen, andernorts neue Begegnungsstätten zu schaffen, wo Menschen sich dann wieder neu begegnen können. Ja. Und wenn es auch nur auf Minimalismus-Stammtischen oder Podcast-Stammtischen der Fall ist. So, womit dann auch schon wieder Kreis geschlossen wäre. Ihr merkt, ich glaube nicht, dass unsere Kultur und Zivilisation und unser Menschsein an Tätigkeiten und Arbeitsplätzen wie einem Kassenplatz hängt. Dafür sind wir als menschliche Kultur dann doch hoffentlich kreativ genug, um andere Wege zu finden, uns zu begegnen. Und da gibt es ja auch schon ganz, ganz viele Beispiele. So, es gibt zum Beispiel eine App, das wusste ich gar nicht, ich kenne die jetzt auch gar nicht, das fällt mir nur gerade ein, wo ich hier so abschweife. Es gibt eine App, wo man eintippen kann, dass man zum Beispiel, ich möchte jetzt gerne heute Nachmittag 2 Stunden spazieren gehen in Dortmund. Und dann kann man das so in diese App reintippen und dann können andere Leute sich melden und sagen, hey, das ist eine gute Idee, zwischen 16 und 18 Uhr will ich auch in Dortmund spazieren gehen, lass das doch zusammen machen. Und dann treffen sich darüber 2, 3, 4, 5 fremde Leute gehen dann spazieren, lernen sich kennen. Also, was ich sagen will, mit jedem Platz, der irgendwo da draußen wegrationalisiert wird, werden sich auch wieder neue Begegnungsmöglichkeiten auftun. Also dieser menschliche kulturelle Faktor, der ist, den sehe ich da nicht. Was anderes ist natürlich die Einkommensfrage, weil wir sehen es jetzt im Bankensektor, wo man, wenn man da mal die Nachrichten verfolgt, ja jährlich und monatlich fast sehen kann, dass große Zahlen an Mitarbeitern einfach Stellen abgebaut werden. Bei der Deutschen Bank sind es jetzt irgendwie 18.000 Stellen. Sehr viele davon, ich glaube über 6.000 Stellen alleine in Deutschland, wo Menschen freigestellt werden, gekündigt werden oder nicht wieder neu eingestellt werden. Sozialverträglich heißt ja dann meistens auch nur, dass es entsprechende Abfindungen gibt oder dass halt keine Neueinstellungen stattfinden werden. Aber da werden Arbeitsplätze halt abgeschafft und viele Banken machen das zurzeit. Und wenn jetzt als nächste Rutsche dann plötzlich die Kassiererinnen flächendeckend in Deutschland zu 80% abgeschafft werden, weil nur noch 20% in einem Laden benötigt werden, dann sind das natürlich auch ganz große Fragen, die man sich stellen muss als Gesellschaft, wo man dann fragen muss, woher beziehen diese Menschen denn dann in Zukunft ihr Einkommen? So, der ein oder andere kann dann natürlich irgendwie umgeschult werden und dann Programmierer werden. Oder Roboter-Reparateur oder irgendwas ganz Neues, also oder irgendwie Autoverkäufer von Elektroautos oder irgendwie sowas. Also was ganz Neues werden, aber die Wahrheit ist auch, dass das nicht für alle gelten wird. Und da mache ich mir schon so meine großen Gedanken, wenn so die großen Flaggschiffe der heutigen Arbeitswelt vielleicht zukünftig einfach entfallen, was man dann, ja, wie man das dann so organisiert. Das ist eine spannende Frage, aber die kann ich auch in der heutigen Folge nicht mehr abschließend lösen. Diese Frage wird uns also auch noch in 2020 und folgenden weiter beschäftigen. Und weil die Themenliste so unglaublich lang ist, geht's weiter zum Hauptthema der heutigen Folge. Und das ist ein sehr persönliches Thema. Und ein Thema, was glaube ich, was 99% von uns allen irgendwann betreffen wird oder vielleicht auch schon betroffen hat. Und was vielleicht jetzt ja zur Weihnachtszeit auch ein bisschen sehr emotional ist oder auch traurig stimmt, wenn es beim einen oder anderen so wirkt, dann ja möchte ich mich an der Stelle auch schon entschuldigen. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hier hört. Unter Umständen hört ihr diese Folge auch sogar noch vor Weihnachten oder vor Silvester, also in einer Zeit, wo man mit der Familie traditionell zusammenkommt, wenn man noch Familie hat. Und ja, das Thema war ein Vorschlag von dem lieben Hörer und Hörer und Menschen, ich weiß gerade nicht, wie ich überleiten soll, von Instagram. Dort heißt er Elmo Van, weil er viel mit einem Van mit seiner Partnerin und Hund durch die Welt fährt. Und du seist an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt und auch einen großen Dank für den Themenvorschlag. Und ja, es wird jetzt ein bisschen nicht so heiter, wobei, lasst uns mal gucken, ob wir das Thema nicht auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern begehen können. Und zwar fragte mich der Elmo Van oder sagte er, sprich doch mal über das Thema, was tun mit all den Dingen der eigenen Eltern nach ihrem Tod? Also, es ist ja so die eine Sache als Minimalist, wenn man sich überlegt, so was fange ich mit meinem eigenen Kram an? Und ich sage ja immer wieder, dass man sich als Minimalist vor allem auf seinen eigenen Kram beschränken sollte. Aber es ist natürlich so, dass man, ja, wenn man noch Eltern hat, die noch leben oder ja, alle, die das schon erlebt haben, die haben dafür schon irgendwie eine Lösung gefunden oder das irgendwie schon hinter sich gebracht. Aber was macht man mit den ganzen Gegenständen, mit dem Haushalt der eigenen Eltern, wenn es dann mal irgendwann soweit ist, dass die halt nicht mehr leben? Ja, das Thema ist so mega komplex, finde ich, lieber Elmo Van, weil es natürlich auch immer eine Frage ist, wie das so passiert. Ja, ich habe mir jetzt gerade vor, dass man, wenn man Eltern hat, die noch so mitten im Leben stehen und voll aktiv sind und so ein ganz normales Leben im Kapitalismus führen, also die Wohnung relativ gut gefüllt haben und die dann plötzlich aus dem Leben gerissen werden, ja, dann steht man natürlich auf der einen Seite immer vor diesem Riesenschock als Kind und hat dann ja diesen Haushalt irgendwie plötzlich zu organisieren und aufzulösen, wie man so immer schön sagt. Es gibt ja sogar Firmen, die das dann für einen machen, Haushaltsauflösungen. Sorry, ich bin echt noch ein bisschen angeschlagen. Das ist so das eine Szenario. Das andere Szenario, was natürlich immer passieren kann, das war bei einer Arbeitskollegin so, dass dass ihr Vater stark pflegebedürftig wurde und dann irgendwann in einem Pflegeheim war und dann irgendwann dort verstorben ist. Und ja, da ist dann nochmal eine ganz andere Situation, weil viele persönliche Dinge sind dann von dem Mann noch zu Hause und wurden, ja, sind so in die Verantwortung der Frau natürlich überrutscht und jetzt nicht in die Verantwortung der Kinder. Aber dann ist natürlich die Frage, wie man dann irgendwann damit umgeht, wenn auch das andere Elternteil dann nicht mehr lebt. Und grundsätzlich kann man das wahrscheinlich auch wie bei einem selbst so aufteilen in zwei Kategorien. Das gibt so die ganz normalen Sachen, den ganz normalen Kram, den es einfach so gibt. Das sind Bücher, DVDs oder vielleicht sogar noch VHS. Das sind Dekoartikel, das ist der ganze Küchenkram, das ist Werkzeug, das sind die großen Möbel. Früher war man ja eher geneigt, sehr große Schrankwände sich ins Wohnzimmer zu stellen. Ich weiß, bei meinen Eltern steht ein riesengroß, also er war früher noch größer, wurde irgendwann noch ein kleinerer angeschafft, aber es sind große Schränke und die sind natürlich auch entsprechend voll. Früher war halt auch alles noch nicht so digital. Das wisst ihr selbst wahrscheinlich von euren Eltern, wenn ihr da zu Besuch seid. Da gibt es die Fotoalben. Meine Güte, wenn ich meine 1000 Bilder pro Jahr oder weiß ich nicht, wie viele es wirklich sind, wahrscheinlich sind es eher 2000 Bilder pro Jahr, wenn ich die alle in Fotoalben kleben würde, so viel Storage könnte ich gar nicht anmieten, um diese Fotoalben da reinzumachen. Ich weiß, mein Papa hat früher Fotoalben als kleine Kunstwerke erstellt. Da wurden die Fotos eingeklebt. Dann wurden aus Zeitungsartikeln irgendwelche Überschriften ausgeschnitten und daneben geklebt. Dann wurde mit wunderschöner Handschrift beschriftet, wo das da war, was man da sieht, oder mit einem witzigen Spruch versehen. Und das waren richtige, ja, Fotoalben, Bücher, kleine Kunstwerke, die da entstanden sind und die dann ganze Schränke gefüllt haben irgendwann. Oder wer Eltern hat, die dann auch, die irgendwann angefangen haben zu filmen, also die ersten Camcorder aufkamen. Und da gibt es dann ganz viele private Videoaufnahmen auf VHS, oder vorher gab es noch andere Formate, die so auf so Bändern aufgewickelt waren, deren Bezeichnung ich mal kannte, das mir jetzt gerade entfallen ist. Ja, früher, um das mal ganz krass zusammen zuzuspitzen, früher war halt irgendwie alles größer. Ja, es gab früher natürlich noch keine E-Books. Das heißt, da stehen große Bücher im Schrank, Enzyklopädien, Wissensbücher. Ja, was unsere Wikipedia heute ist, das war früher vielleicht der gesammelten Brockhaus-Werke, die da standen, und so weiter und so weiter und so weiter. So, da ist ganz viel Kram. Aber dieser Kram, ja, ist halt auch sofort irgendwie komplex, wenn ich mir das überlege, weil was für den Außenstehenden vielleicht einfach nur Kram ist, ich muss gerade wirklich an das Lexikon denken, das bei meinen Eltern immer noch im Schrank steht, das ist natürlich ein Lexikon, wo ich als Kind und Jugendlicher auch einfach dann häufig reingeguckt habe, so zu Schulzeiten, und das ist auf den ersten Blick natürlich erstmal nur Kram. Aber ich denke mir, in dem Moment, wo die ganze Story, die ganze Geschichte so eine Endgültigkeit erlangt. Ich bin gerade sehr froh, dass ich diesen Podcast aufnehme zu Zeiten, wo es meinen Eltern noch sehr, sehr gut geht. So, die sind noch geistig und körperlich sehr, sehr fit, auch wenn die beide schon über 70 sind und auch ihre Wehwehchen natürlich haben. So, ja, aber einfach noch sehr, 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 sehr fit sind. So. Das ist dann einfach leichter, auch darüber zu sprechen. Und faktisch wird es eh anders kommen, als ich das heute mir irgendwie vorstelle, oder um das abzukürzen. Ich plane da auch gar nicht so, mache mir da auch gar keine großen, konkreten Gedanken drüber. Aber es ist trotzdem mal ganz interessant, das gedanklich zu analysieren in der Phase, wo man das auch noch ja ganz emotionsfrei vielleicht machen kann. Und dieses Lexikon hat natürlich eine hohe emotionale Bedeutung auch irgendwie für mich. Ist ein Stück Kindheit auch so. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass alles in der Wohnung meiner Eltern, ja, alles, was da so auch zu meiner Kindheit so war, alles irgendwie natürlich eine emotionale Erinnerung an meine Kindheit ist. So, das Zimmer, in dem ich groß geworden bin. Ja gut, der alte Fernseher, den gibt es jetzt nicht mehr, da gibt es schon wieder neuen, aber viele Dinge, die Küche, das Besteck, alles so Haushaltsgegenstände, und die Generation unserer Eltern haben ja noch mal das einfach gelebt, was wir heute wieder neu entdecken, so dieses Dinge lange besitzen, Dinge lange verwenden und nach Möglichkeit reparieren, ganz neuer Trend, Hashtag Repair Café und all sowas ganz Hippes, das hat die Generation vor uns halt einfach gelebt. So, das war halt normal, dass der orangene Mixer aus der DDR irgendwie, weiß ich nicht, ja, weit in die 2000er Jahre gelebt hat, oder mein Papa noch bis heute irgendwie sein Tonband hat. Glaube ich jedenfalls, dass er es noch hat. Oder auch nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Er ist schon recht modern geworden, er macht viel mit Kassette. Und er hat auch, glaube ich, 2 oder 3 CDs, aber so richtig traut er dem Braten noch nicht, glaube ich. Aber dafür haben sie einen irgendwann ihren VHS-Rekorder durch einen Festplattenrekorder ausgetauscht. Das war ein Highlight in unserer Familie. Oh, das war mein Glas am Mikrofon. Ja, ich schweife ab. Also alles in der Wohnung der Eltern ist ja irgendwie auch dann ja sehr emotional. Und wenn man nicht Einzelkind ist, muss man das Ganze auch noch mal multiplizieren. So, ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester, beide Eltern. Und das wird natürlich dann wahrscheinlich auch irgendwie Thema sein. Ich kann als Minimalist, selbst wenn ich das jetzt wollte, nicht einfach herkommen und sagen, boah, alles weg hier. Oder vielleicht nochmal die Fotoalben schnell wegdigitalisiert und dann kommt das alles weg. Ich keine Ahnung, wie meine Schwester tickt zu dem Thema oder mein Bruder. Wir haben uns letztens mal ganz kurz drüber unterhalten und da war eigentlich so die Schlussfolgerung so, man kümmert sich halt um Probleme, wenn sie auftauchen. So, das mache ich in meinem Leben eigentlich auch. Ich habe es auch so ein Stück weit beruflich einfach drin. Wenn man so mit einem ganz großen Teil seines Berufslebens in einem großen Teil ja Verwaltung arbeitet, dann weiß man, dass man ja nicht zu weit in die Zukunft planen sollte, sondern immer so den nächsten Schritt macht und ja sich um Probleme halt kümmert, wenn sie auftreten, und dass man nicht zu viel Energie darauf verschwendet, sich um Probleme zu kümmern, die vielleicht eventuell irgendwann auftauchen könnten. So, und das ist im ganz alltäglichen Leben eigentlich auch ein ganz, ganz guter Weg, sich um Probleme zu kümmern, weil alles andere bringt ja auch nichts. Selbst wenn ich mich mit meinem Bruder, meiner Schwester jetzt zusammensetzen würde und wir irgendwie Masterplan uns überlegen, wie wir mit all den Dingen umgehen wollen, wenn dann mal der Tag eintritt, dass meine Eltern nicht mehr leben und wir uns dann um diesen Haushalt kümmern müssen. Wer weiß, ob das, was wir heute planen, in 5 oder in 10 Jahren oder hoffentlich in 15, 20 Jahren, dann noch wirklich unsere aktuelle Meinung ist. Man ändert sich ja auch in seinen Ansichten oder hat Lebensphasen. So. Von daher glaube ich, letztlich ist es ganz klug, sich erst um dieses ganze Problem zu kümmern, wenn es dann soweit ist. Jetzt schaue ich mal ganz kurz auf meine Notizen. Ja. Man kann natürlich auch, das ist auch eine Möglichkeit, heute schon irgendwie den Kontakt zu den Eltern suchen und das irgendwie thematisieren. Ist jetzt vielleicht nicht das beste Thema für Weihnachtszeit, so unterm Weihnachtsbaum. Ach, übrigens, wo wir gerade die Geschenke ausgepackt haben, wie sieht's eigentlich mit eurem ganzen Krempel aus, wenn ihr nicht mal da seid? Nein, so ist schlechtes Timing, glaube ich. Und je nachdem, wie so die eigenen Eltern auch ticken, muss das jeder ja für sich selbst entscheiden. So. Und ist ja auch einfach ein Thema, über das man sich jetzt so im Alltag nicht so viele Gedanken ehrlich macht. Und das ist auch ein Thema, was man, glaube ich, zu Recht einfach mal ein bisschen wegschieben kann. So. Und ja, darum kann man sich dann kümmern, wenn es einfach soweit ist. Leicht verwandtes Thema, was da anlehnend ist, im Minimalismus ist ja dieses Thema Death Cleaning, also sich zu Lebzeiten Gedanken machen um den Krempel, den man seinen Mitmenschen hinterlässt und da vielleicht selbst schon aktiv aussortiert, dass man vielleicht sagt, so pass auf, das sind die Dinge, die ich besitze und viel davon hat für mich jetzt gar keinen Wert mehr. Vielleicht hat es aber für euch noch einen emotionalen Wert und mein lieber Sohn, ich schenke dir jetzt zu Lebzeiten schon diese Uhr oder die Pendeluhr, 2 Meter groß, 400 Kilo schwer. Ich trage sie rüber, dann musst du dir keine Gedanken machen, was du damit machst, wenn es soweit ist, dann steht die eh schon bei dir in der Wohnung jetzt. Ja, ein bisschen überspitzt oder verscherzt das Thema, ne? Aber da kann man sich natürlich auch Gedanken machen, ob man seinen Kindern da irgendwie Erleichterung verschafft, wenn man den offensichtlichen Krempel vielleicht schon zu Lebzeiten ein bisschen reduziert. Auch ein Ansatz oder ein Grund für Minimalismus. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Ja, und nach diesem doch etwas unheiteren Thema schwenke ich doch mal auf die andere Seite über und möchte euch eine kleine Anekdote erzählen. Oh Gott. Ich habe lange überlegt, ob ich die Geschichte wirklich erzählen möchte, und ich bin mir bis jetzt noch nicht ganz sicher. Ja, doch, was soll's, es ist ja Weihnachten. wie fange ich die Geschichte an? Ich mache mir immer mal wieder Gedanken zum Umgang mit anderen Menschen, und es gibt einfach so ein paar Phänomene auf der Welt, die einfach immer wiederkehren und wo ich letztlich immer noch nicht wusste, wie man so damit umgeht. So, und es gibt eine Situation, die hat wahrscheinlich der eine oder andere schon mal erlebt. Man sitzt einem Bekannten, einem Freund oder einem Fremden gegenüber und der hat den Hosenstall offen. Das passiert. So, ist mir auch sicher schon das ein oder andere Mal im Leben passiert. Und da läuft man so im Normalfall relativ lange so über den Tag doch damit rum, bis man irgendwann vielleicht auf der Toilette irgendwo ist und dann merkt, dass man was aufmachen möchte, was schon lange auf ist, und denkt sich so, ja, super, danke. Also da habe ich mir mal gedacht, danke, liebe Leute und Freunde und Arbeitskollegen, mit denen ich jetzt die letzten 3 Stunden hier an Tischen gesessen habe. Habt ihr alle bestimmt nicht gesehen. Ist okay, so. Und ich habe mir dann mal gedacht, nachdem mir das irgendwie mal wieder passiert ist, dass ich das mal ändern möchte und einfach mal für mich persönlich das Projekt gestartet habe, dass ich jedem Menschen einfach nett sage, wenn es denn so ist, ey, dein Hosenstall ist auf. Und habe da verschiedene Erfahrungen mitgemacht, die mich eigentlich auch sehr ermutigt haben. Auf der Arbeit habe ich einen guten Freund und Arbeitskollegen, und der setzt sich morgens immer zu mir. ich weiß, dass eine andere Arbeitskollegin auch manchmal hier reinhört. An der Stelle sei sie gegrüßt, und die weiß jetzt genau, wen ich meine. Also der liebe Arbeitskollege setzt sich jeden Morgen zu mir, und wir quatschen so ein paar Minütchen, bevor es dann so richtig reingeht in den Arbeitstag, und der setzt sich auch mal irgendwann morgens zu mir und der Hosenstall war auf, und ich sagte dann auch nur so, guten Morgen, wie geht's dir übrigens, dein Hosenstall ist auf. Und da war halt die Reaktion so, ja, ich dachte, es gefällt dir, oder irgendwie so ein witziger Spruch kam halt direkt von ihm rüber oder so, hör, stört's dich, oder irgendwas was ordentlich Anzügliches, Witziges. Und das ist eigentlich auch ein ganz, ganz witziger Umgang mit vermeintlich vielleicht peinlichen Situationen im Leben, wenn man selbst darauf angesprochen wird, einfach einen kleinen Witz machen, so, ja. Man kann die meisten Dinge im Leben eigentlich mit Humor sehr gut wegglätten, so habe ich festgestellt, und für das Beispiel gilt's halt eigentlich auch. Und anderes Mal, gut, das war jetzt Mann zu Mann, besondere Situation, also keine besondere Situation, Kerle unter sich und so, ne? Nächste Szene, Zeitsprung, war dann mal bei uns im Kindergarten eine Mama, die ich jetzt auch schon seit 5 Jahren kenne und wir mittlerweile auch unsere Familien gut miteinander befreundet sind und uns zur Begrüßung auch in den Arm nehmen und so, also schon, ja, uns gut kennen. Und die kam dann auch rein, wir waren schon da, und also im Kindergarten da, und hatten unsere Tochter schon quasi abgeholt, wir waren gerade dabei, und sie kam auch rein und wollte jetzt ihre Tochter abholen. Dann sah ich das zufällig, so, es klingt jetzt so, als würde ich jeder Frau irgendwie den Schritt gucken, das ist mitnichten so, aber ja, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, man sieht halt auch so Dinge aus dem Augenwinkel, finde ich. Und ich glaube, das menschliche Gehirn ist halt eine Mustererkennungsmaschine, das sage ich ja immer wieder. Und wenn irgendein Muster abweicht oder irgendwas asynchron aussieht, dann ja, blitzt das wortwörtlich irgendwie auch im Hirn auf. Und ich glaube fest daran, oder das ist meine persönliche Theorie, dass ein offener Hosenstall eigentlich blitzt. sozusagen, also dass man das relativ eindeutig sieht, so, wenn da irgendwas in dem üblichen Muster nicht stimmt, so, und gesehen und kurz gewartet und den richtigen Moment abgepasst und gesagt, hör mal du, dein Hosenstall ist offen, ne, so, ja, mit, so. Das war halt auch so, hohoho, und ein kleiner Scherz und alles gut, so, wo ich dann auch schon so eine gewisse Sicherheit entwickelt hatte, mit zwei Erfahrungen, also guter Freund, Mann, gute Bekannte, mittlerweile Freundin der Familie und Frau. Und dann wurde ich jetzt vor ein paar Tagen in die quasi Champions League dieser dieses Experiments hineingeschleudert. Ich war ein bisschen angeschlagen. Nee, scheiß war ich ein bisschen, ich war richtig krank. Hatte meine Medikamente geholt, war beim Arzt, musste dann noch irgendwie los, glaube ich, war das so, oder war das ein anderer Tag, wo ich zur Apotheke, auf jeden Fall musste ich musste zur Apotheke. So, und das ist hier bei uns eine relativ große Apotheke mit vielleicht so 5-6 Kassenterminals, und dann ging ich an dieses Kassenterminal, und da bediente mich dann eine junge Apothekerin, so, weiß ich nicht, Mitte 30 vielleicht. Ich bin selbst Mitte 30, deswegen bestehe ich mal drauf, dass das junge Menschen sind. Eine junge Apothekerin, und hatte dann so mein Rezept, genau das Rezept von meiner Freundin, weil die was brauchte, hatte ich hingelegt, und dann brauchte ich noch einen Lippenpflegestift für meine Tochter, weil die immer so trockene Lippen hat und das echt nervig ist und die sich das dann so wund leckt und so, weil kennt man ja, wenn die Lippen trocken sind, ist halt einfach doof. So, und hatte dann so ein bisschen mit ihr gequatscht. Also mit der Apothekerin, von wegen, was ist denn jetzt der Richtige, weil hier Labello ist nur Paraffin und schwemmt die Lippe nur auf, erklärte sie mir, dann wusste ich aber auch schon, und ich wollte halt was Gutes haben, und sie hatte mir dann halt auch einen entsprechenden Stift empfohlen und ging so um das Terminal rum oder stand vorher da, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall sah ich halt auch, es blitzte wieder so, und die sind halt alle komplett weiß angezogen. Und wenn dann so ein offener Hosenstall mit dem Reißverschluss zu sehen ist, blitzt das halt so. Und ich so, jetzt habe ich es gesehen, okay. Und ich hatte mir ja vorgenommen, mal ehrlich zu allen Menschen zu sein und das auch anzusprechen. Der Puls ging schon ein bisschen höher, weil das war jetzt eine Person, die ich halt nicht kannte. Aber ich hatte mir es ja vorgenommen, ehrlich sein so, und hatte ja die guten Erfahrungen gemacht und hatte dann extra mir vorgenommen, das machst du am Ende des Gespräches, der ganzen Beratung, als allerletzten, jetzt nicht irgendwo mittendrin, damit man dann auch aus der Situation rauskommen kann. Das ist ja auch ganz nett, fand ich. Hatte extra noch ein bisschen mehr über meine Tochter erzählt. So, und sie hatte gesagt, ja, sie hat auch eine Tochter. Und ich so, ja, meine Tochter, um auch ganz klar zu signalisieren, hey, hier steht ein Papa vor dir mit einer entsprechenden Mama zu Hause, für die ich ja auch ein Medikament geholt hatte und so, ne, also hier, das ist jetzt keine Anmache, also was für eine schlechte Anmache wäre das auch, jemanden auf den Hosenstall zu sprechen, ne, so, hey, das wäre echt der allerschlechteste Annäherungsversuch aller Zeiten gewesen. Wenn das aber, ne, um da ganz klar zu signalisieren, auch, ey, ne, so nicht, ne. Jedenfalls war dann alles fertig und ich hatte auch bezahlt und hatte noch ein bisschen Späßchen gemacht, weil ich mal wieder mit meinem Handy bezahlt hatte und sie das noch nie irgendwie an der Kasse gemacht hatte und so weiter und so fort. Und zum Abschluss sagte ich dann halt, und jetzt muss ich kurz in mich gehen, um das auch richtig wiederzugeben, denn ich möchte diese Unterhaltung, die jetzt folgt, dieser spannende Moment, wo ich das mitteile, ey, dein Hosenstall ist offen, müssen wir uns ein bisschen jetzt in Zeitlupe vorstellen. Also das Gespräch findet jetzt in Zeitlupe statt. Ich mache das Gespräch aber normal im Tempo weiter. Also habe ich gesagt, Entschuldigung, eine Sache habe ich noch ganz kurz. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber es ist mir selbst schon auf der Arbeit passiert und es hat mir niemand gesagt. Deswegen habe ich mir jetzt mal vorgenommen, das zu sagen. Und dann sagte ich ganz, also es ist wirklich so leise, dass sie es eindeutig hört, aber nicht die ganzen Kollegen und so weiter, ne? Ihr Hosenstall ist offen. So. Und jetzt die Reaktion der anderen Person. Sie schaute mir nur noch ins Gesicht, so, also schaute auch, also mein erster Reflex wäre so an mir runter zu gucken. Sie schaute mir ins Gesicht, so als jetzt im Nachhinein, als könnte sie damit quasi erzwingen, dass ich nicht nochmal dahin gucke. Schaute mir ins Gesicht und sagte sehr laut und deutlich, also so, dass eigentlich ihre Kollegen das dann auch hören mussten. Ja, das können Sie so machen. Ja, das können Sie so machen. Ich war maximal irritiert und stotterte nur noch so, nein, ich meine, und dann sie daraufhin sehr laut sofort, ja, habe ich verstanden, ich gehe gleich nach hinten. So, und da war, und dann sagte sie noch so, okay, ja, danke, tschüss. Und ging aus der Apotheke raus und fühlte mich einfach nur noch schlecht. So, ich hatte wirklich ein schlechtes Gefühl, als hätte ich irgendwie, die arme Frau irgendwie sexuell belästigt oder sonst was, und hatte echt ein mieses Gefühl, und ich fand einfach aber auch gleichzeitig, ich sollte kein mieses Gefühl dafür haben. So, die wäre jetzt noch locker 2,5, 3, 4 Stunden lang auf der Arbeit allen Kunden gegenübergetreten mit einem offenen Hosenstall, und meine Freundin erzählt sich das zu Hause, die witzelt dann auch so, hast du der dann da hingeguckt? Ich so, nein, ich habe da nicht gezielt hingeguckt, sondern das ist auch einfach die Höhe, wo das, wo die Theke endet. So, und wo man halt sein Rezept hinlegt und quasi in Blickrichtung mein Kopf runter Rezept, davon quasi der Hintergrund. Also das, was man so aus dem Augenwinkel noch wahrnimmt, ist halt einfach genau die Hüfte dieser Dame, und dann blitzt halt einfach so ein Reißverschluss. Also man muss das als Kunde sehen. Also außer man ist halt völlig blind oder lebt irgendwie im Autopiloten oder sonst was, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch irgendwie ein schlimmer Nebeneffekt meiner gelegentlichen Meditationsexzesse, obwohl ich verlaufe auch so verwirrt durchs Leben und suche ständig meinen Schlüssel. Also es kann jetzt nicht an einer gesteigerten Aufmerksamkeit sein. Ich bin jetzt nicht der Aufmerksamkeitsmeister, der irgendwie alles wahrnimmt, wenn er einen Raum betritt oder so. Jedenfalls fand ich diese Reaktion völlig wirsch und daneben, ja, das könnte ich so machen. So, ich dachte jetzt echt so, nein, ich will den nicht zumachen. So. Und sie wollte wahrscheinlich einfach nur so ein normales Kundengespräch weiter simulieren, was natürlich völlig in die Hose gegangen ist, weil ich maximal verwirrt war danach. Und also ganz ehrlich, auch da hätte einfach ein kleiner Scherz so oder ein Upsi, dann drehe ich mich jetzt mal um oder irgend, also alles wäre besser gewesen, um das zu lösen. Also, das soll ja auch ein Bildungspodcast sein und neben Unterhaltung ein bisschen. Legt euch bitte irgendwie was zurecht für alle Situationen im Leben, wenn ihr auf etwas Peinliches angesprochen werdet, wie ihr vielleicht damit umgehen wollt. Das kann ja immer mal passieren, dass einem was Peinliches im Leben passiert. Und ich finde, ich möchte, also ja, ich würde mir wünschen, von allen Menschen, die mich so umgeben, wenn mir was Peinliches passiert, dass mir irgendwie jemand aus dieser Situation raushilft. Vielleicht war ich auch nicht zu witzig genug oder zu lässig genug oder so, aber ich habe mich schon wirklich verbal klein gemacht. Da wäre es leicht gewesen, sich jetzt verbal über mich zu erheben und irgendwie ein Scherzchen zu machen oder so. Also legt euch was zurecht, wie ihr vielleicht mit peinlichen Situationen umgeht, wenn ihr darauf angesprochen werdet. Und es gibt natürlich Dinge, die weniger peinlich sind. So, ja, ihr Schnürsenkel ist offen, Entschuldigung. Ja, da wird keiner irgendwie hoch sagen. So, was ich auch immer mache und was ich aber auch wirklich immer noch weitermachen werde, weil ich auch noch nie bei einem fremden Menschen da was Negatives erlebt habe. Ihr kennt das, viele Menschen, die mit Rucksack rumlaufen, vergessen den manchmal zuzumachen. So, ich selbst bin auch schon in die Bahn eingestiegen und habe dann gesehen, dass ich meinen Rucksack vergessen habe zuzumachen. Man schmeißt irgendwie so ein paar Sachen rein, setzt den auf und vergisst, macht den nicht richtig vielleicht auch zu und der geht halt ganz auf. Und ich erlebe das immer wieder auf Bahnsteigen, wenn ich im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs bin, dass ich Menschen sehe mit einem offenen Rucksack und ich renne den Menschen fast schon hinterher, tippe ihn kurz auf die Schulter und sage, sorry, dein Rucksack ist auf. So. Und also wirklich 100% der Leute reagieren da sehr dankbar drauf und sagen, ups, Entschuldigung, Quatsch, sagen Dankeschön, weil das ist echt doof. Und wenn ihr andere Menschen seht mit einem offenen Rucksack, bitte immer antippen. So, das ist einfach, das sollte in der Schule beigebracht werden, finde ich mittlerweile. So wie meine Lehrer mir noch irgendwann mal beigebracht haben, wenn ihr einen blinden Menschen seht, der einen offensichtlichen Fleck auf seinem T-Shirt oder Pulli hat, dann darf man ruhig dahin gehen und sagen, hallo, Entschuldigung, ich sehe, Sie sind blind, ich möchte es Ihnen nur sagen, weil Sie es ja wahrscheinlich nicht so einfach mitbekommen werden. Sie haben dann einen großen Senffleck mitten auf dem Pulli. Da wurde mir auch mal gesagt, damals in der Schule von meinen Lehrern, und denen vertraue ich da ein Stück weit, ich kenne jetzt nicht so viele blinde Menschen, ich habe keine blinden Menschen in meinem persönlichen Umfeld, so dass ich das mal fragen könnte. Aber ich glaube, keiner wird da sagen, so, was redest du mich denn an oder so, kümmere dich doch um deine Klamotten oder so. Ich glaube, da sind alle Blinden dann auch ein Stück weit dankbar drum, genau wie ich dankbar drum wäre, wenn mir irgendwie einer sagen würde, ey, übrigens, da ist ein riesengroßer grüner Fleck hinten auf deiner Hose, so. Du hast mir auf den Hintern geguckt oder was? Dann so reagiert man doch nicht dann. Davon mal abgesehen, ich habe mir viele Gedanken gemacht im Nachgang an diese Szene, an diese Situation und meine Schlüsse daraus gezogen. Ein Schluss zum Beispiel ist jetzt leider aktuell, dass ich mir das in Zukunft zweimal überlegen werde, einer fremden Frau, wahrscheinlich auch einem fremden Kerl, wobei einem fremden Kerl sehe ich die Erfolgschancen noch ein bisschen besser, werde ich mich hüten, denen irgendwie zu sagen, ja, ey, du rennst hier mit einer offenen Hose rum. So, ja. Wobei ich das eigentlich nur höflich und nett finde, andere Menschen darauf hinzuweisen. Es ist halt kulturell bei uns schon so, dass man wie mit geschlossenen Hosen rumlaufen und so weiter, ne? Das hat ja alles seinen Grund. Auf der anderen Seite, ein anderer Gedanke war mir so, was stellen die Leute sich denn so an? Ich meine, im Normalfall, ja, trägt man ja auch noch mal was drunter. So eine Boxershorts oder als Frau vielleicht ein Höschen oder so. Oder auch eine Boxershorts, ist mir auch völlig egal. Aber ich weiß nicht. Also im Normalfall trägt man da ja was drunter, wie gesagt. So vor allem im Winter. Ja, im Winter sollte man Unterwäsche tragen. Ganz tolle Sache. Und selbst wenn man das nicht tun würde, so, also A, man sieht überhaupt nichts von da unten so, weil da ist ja im Zweifel noch ein Höschen drunter. Und außerdem, selbst wenn man das, glaube ich, noch nicht mal tragen würde, müsste man seinen Hosenschlitz schon echt aufreißen und sich irgendwie hinsetzen, dass man da irgendwie Haut sehen würde. Du meine Güte. Ja, das ist so meine komische Geschichte des Jahres, also wirklich die komischste Geschichte, die schrägste Geschichte, an die ich mich jetzt im Jahr 2019 erinnern kann, und ja, dürft ihr mir gerne mal Feedback zu geben, wenn ihr mögt, oder mir Sprachnachrichten rüber schicken an die E-Mail-Adresse, was ihr so von der Situation haltet. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mal eine kleine Umfrage starte, wer alles dafür wäre, von Fremden darauf angesprochen zu werden, dass der eigene Hosenschlitz auf ist. Ich lasse es aber sein. Ich lass das Thema liegen, und vielleicht bringe ich es nochmal in dem ein oder anderen persönlichen Umkreis, um mal zu fragen. Vielleicht beticke ich da ja auch völlig falsch und da möchte niemand drauf angesprochen werden. Vielleicht hätte die das am liebsten irgendwie abends entdeckt oder hätte sich irgendwie gewundert, warum ein Kunde irgendwie dreimal am Tag wiederkommt und sich doch nochmal eine Packung Taschentücher holt oder so. Keine Ahnung. Also ich würde es wissen wollen. So, genug damit. Jetzt gucke ich mal auf meine Liste, wie ich jetzt eine schöne Überleitung bastel von offenem Hosenschlitz zum Thema Wäsche und Waschmittel. Na, das ist ja auch eine Leichtigkeit hier. Von Höschen zu Höschen, sozusagen. ja, gehen wir mal an die Waschmaschine gedanklich. Das ist jetzt mehr so die Kategorie nützlich, aber ungleichzeitig die Kategorie hätten wir dir auch schon lange sagen können. So, ist ein bisschen peinlich. Wir haben unten eine Waschmaschine im Keller stehen. Nee, das meine ich natürlich nicht. Das ist nicht peinlich. Das ist relativ normal. Und ich habe schon, was Waschmittel angeht und Wäsche im Allgemeinen, recht viel rumprobiert, muss ich sagen. Wir haben Waschmittel schon selbst angerührt. Wir haben schon Waschnüsse benutzt. Wäschebeutel benutzt und sind jetzt mittlerweile wieder auf ganz normalem biologisch gut abbaubaren oder sonst wie irgendwie so Öko-Waschmittel angekommen. So kleine Perlen oder so Waschmittel halt. Meine Güte, ja, wir benutzen stinknormales Waschmittel, kreuzigt mich. Oh Gott, das sollte man zu Weihnachten auch nicht solche Witze machen, ne? Na egal. Waschmittel. Man braucht wirklich, und das vielleicht für alle draußen, die Waschmittel noch ganz normal benutzen, es lohnt sich wirklich mal hinten auf die Verpackung zu gucken und mal auszumessen, wie wenig Waschmittel man wirklich braucht. Ich habe das bisher sehr, sehr peinlich, das zu erzählen. Ich habe das immer so nach Gefühl gemacht. So, habe dann so ein paar Sachen so ein bisschen was reingestreut in das Fach und mich dann mit Wasser bekleckert beim Podcasten. Oh, scheiße. Immer so reingeschüttet und dann reichte das so. Und dann sagte meine Freundin aber irgendwann so, boah, was ist mit dem Waschmittel denn los? Die Wäsche riecht manchmal so krass nach Waschmittel. Und dann dachte ich mir so, okay, mess doch mal, wie viel Gramm du wirklich für so eine Wäsche brauchst. Stellt sich raus, ich meine, es wären so je nach Verschmutzungsgrad, und unsere Wäsche ist halt meistens nicht sehr schmutzig, irgendwas um die 20, 25 Gramm. Und Heidewitzka, ist das wenig. Dann habe ich so ein kleines Pinnchen genommen und das abgewogen und mir jetzt wirklich gemerkt, dass ich im Grunde weniger als einen Daumenbreit dieses Pinnchen befüllen muss, damit es vollkommen ausreichend genug Waschmittel ist. Bin ich sehr stolz auf mich selbst, dass ich es geschafft habe, nach irgendwie, weiß ich nicht was, 20 Jahren Wäsche waschen, ja, das ist ein bisschen später, sagen wir mal 15 Jahre Wäsche waschen, drauf gekommen bin, mal hinten die Packung zu lesen und das auszumessen. Und weiß ich nicht, wenn ihr jetzt kurz vorm Renteneintrittsalter seid und es auch noch nie gemacht habt, dann yay, super. Vielleicht seid ihr auch ganz jung und es geht euch so und wie es mir mal ging und ihr wisst gar nicht, wie eine Waschmaschine zu bedienen ist. Da hat ja jeder seine eigene Geschichte, die erzählen wir vielleicht ein andern Mal oder die erzähle ich vielleicht mal auf Nachfrage in einem anderen Podcast oder sonst wie oder bei einem Treffen. Es gibt nicht auch eine lustige Geschichte zu meinem Erlebnis das erste Mal vor einer Waschmaschine. Also jetzt nicht das, was ihr denkt, sondern wirklich nur Wäsche waschen vor einer Waschmaschine. Ach kommt, es ist Weihnachten, ich erzähle euch die Geschichte. Das ist ja auch Quatsch, sonst was anteasern. Also man muss dazu wissen, ich habe es entweder bei meinen Eltern zu Hause nie gemacht oder es schnell wieder vergessen oder die Beobachtung nicht in die Realität überführt oder sonst was. Jedenfalls bin ich irgendwann von zu Hause ausgezogen und in der ersten eigenen Wohnung hatte ich die erste Zeit lang auch gar keine Waschmaschine, sondern habe die Wäsche immer in Sporttaschen zu meinen Eltern rübergetragen, wo sie dann, das ist halt modern so, ja, Outsourcing, ja, man delegiert halt Aufgaben, die nicht so toll sind, an andere, so, fand ich jetzt nicht schlimm, so, ja, okay, hatte dann aber leider zur Folge, dass ich nach meinem Studium mein Anerkennungsjahr als Sozialarbeiter gestartet habe und das in einem Wohnheim für Kinder und Jugendliche im wunderschönen Gelsenkirchen-Buhr. Mindestens ein Hörer wird jetzt schmunzeln, weil er den Ort wahrscheinlich recht gut kennt, also den Ortsteil. Und hab dann da irgendwann auch die erste Nachtschicht übernommen und da stand auch das Wäschewaschen auf dem Programm und ich dachte mir, so schwer kann das ja alles nicht sein, ist ja überall mit Anleitung und so und wusch dann auch eine Wäsche und dann war die Waschmaschine fertig und ich wollte die aufmachen und die ging nicht mehr auf. Die Waschmaschine, die Tür war völlig blockiert und ich zog so an der Tür und dachte so, scheiße, die ist doch jetzt durchgelaufen, die muss doch jetzt aufgehen und geriet so leicht in Panik, weil ich halt so in meiner naiven Technik Wahrnehmung hatte, so Waschmaschine ist fertig, die muss jetzt aufgehen und wenn die jetzt nicht aufgeht, wenn der Knopf jetzt nicht funktioniert, hat der keinen Grund in 5 Minuten plötzlich zu funktionieren, ja? Warum sollte das so sein? Entweder die Tür geht auf oder sie geht nicht auf und die war blockiert. Bin dann so leicht in Panik geraten und habe meine damals beste Freundin angerufen. Jetzt muss man vielleicht ein kleines Sternchen oben dran machen an die Geschichte und sagen, es war halt, wie gesagt, Nachtdienst. Und ich habe die Wäsche natürlich, nachdem die ganzen Kids ins Bett verteilt waren, irgendwann nachts erledigt. Das war also schon deutlich nach 0 Uhr. Und rief dann aber meine beste Freundin in völliger Panik an und schildert ihr dieses unglaubliche Problem, diese technische Herausforderung. Und sie fragt dann zurecht, Marco, hast du noch nie in deinem Leben eine Wäsche selbst gewaschen? Ich sag so, das ist ein anderes Thema, über das wir vielleicht bei Tageslicht reden können. Aber lass uns doch jetzt erst dieses ganz konkrete Problem lösen. Ich glaube, während wir sprachen, machte es schon laut Klick im Hintergrund und sagte, wahrscheinlich hat es auf die Uhr geguckt und hab jetzt irgendwie, ja, hab mich 3 Minuten später angerufen, 2 Minuten gequatscht. Probier's nochmal. Und die Tür war entriegelt und ging ganz normal auf. Und da lernte ich dann also, so habe ich gelernt, dass Waschmaschinentüren nicht sofort aufgehen, nachdem die Wäsche durchgelaufen ist. Ja, das war meine, also jetzt kleine Weihnachtsgeschichte für euch, wie das so mit Waschmaschinen und mit mir funktioniert. Ich habe ausgerechnet, mit diesem neuen Supertrick, nur wenig Waschmittel benutzen, komme ich tatsächlich auf so circa 31 Wäschen pro Packung. Ich glaube, auf der Packung selbst steht nur als Werbeaussage drauf für 25 Wäschen. Ich muss mal irgendwie jetzt zählen. Bei der nächsten Packung mache ich mal so Strichliste da dran oder so. Ja, gut. Ich wollte noch Danke sagen an die Susanne. Die hat mir nämlich einen Tipp gegeben, den ich hier nicht unterkommen lassen möchte. Nämlich hat sie gesagt, sie hat sich den Waschbeutel Guppy Friend gekauft gegen Mikroplastik in der Waschmaschine. Ganz viel von unserer Kleidung besteht ja auch aus zum Teil aus Plastik und die Waschmaschine wäscht und es kommen wohl kleine Plastikabriebe in die Waschmaschine, die aber von der Waschmaschine selbst nicht rausgefiltert werden und bei dem wohl auch viele Klärwerke das nicht rausfiltern können. Und so landet dann dieses Mikroplastik im Meer und führt zu den Problemen, die wir ja hoffentlich alle aus Funk, Fernsehen und Berichterstattung soweit auch kennen. Und dieser Guppy Friend ist wohl irgendwie so ein Waschbeutel, wo man dann seine Wäsche reintut und der dann dieses Mikroplastik einfängt. Ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen, liebe Susanne, weil ich habe mir den nicht gekauft. Ich wollte jetzt erst sagen, noch nicht, aber das wäre ja sprachlich ein Hinweis darauf, dass ich plane, das zu tun. Ich weiß nicht, ich komme einfach mit Waschbeuteln hier in diesem ganzen Wäscheprozess überhaupt nicht so richtig zurecht. Habe auch irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen jetzt, dass ich weiter das Mikroplastik da irgendwie reinlaufen lasse. Würde mir auch wünschen, dass die Klärwerke bitte da mal nachrüsten und entsprechende Filter installieren, weil letztlich wandert das Wasser doch auch wieder zu uns in die Wasserleitung zurück und ich trinke es dann quasi so wie dieses Glas Wasser gerade. Und da will man ja auch kein Mikroplastik drin haben. Also ich würde jetzt irgendwie da nochmal näher nachrecherchieren wollen, aber ich bin gerade zu faul, mir das zu kaufen. Sorry. Also danke für den Tipp. Ich gebe das auch gerne hier mal weiter und steht wahrscheinlich dann auch in den Shownotes der Name drin. Eigentlich will ich ja nicht Produktwerbung machen, aber für gute Sachen. Und das Ding hat irgendwie auch einen Industrie-Award gewonnen. Also scheint jetzt irgendwie nicht irgendwas Esotechnisches zu sein. Aber da prüfe jeder nochmal selbst für sich, bevor er etwas kauft. Aber das wollte ich hier nur auch als Feedback quasi erwähnen.
Na?
Wollte auch eigentlich mal kurz auf Pause drücken. Und zwar wollte ich hier mal kurz eine Pause machen, oder brauchte ich die, um mal was mir kurz per Mail zu schicken. Nämlich habe ich noch ein paar kurze Gedanken, die ich wahrscheinlich wieder lange ausbreiten werde, die ich auch noch mit in diese Folge mit reinnehmen wollte. Ja, ich habe letztens irgendwie überlegt, ob mein Minimalist-Sein nicht auch dazu führt, dass ich mich in gesellschaftlichen Gruppen einfach ein bisschen zu wenig einbringe. Mir geht das zum Beispiel im Büro so. Naja gut, nun bin ich auch nur Teilzeitkraft und bin jeden Tag um 12 Uhr weg. Da fällt es einem schon per se technisch ein bisschen schwieriger, so in der einen oder anderen Mittagsrunde einfach mit dabei zu sein und sich einzubringen. Aber ich merke einfach, dass wie beschreibe ich das jetzt, ohne es irgendwie, das ist eigentlich total schön, was so, also die Kollegen im Büro machen das sehr liebevoll, dass sie viele Geburtstage, so praktisch alle Geburtstage von den anderen Kollegen irgendwie, ja, ein bisschen Geld einsammeln, was Nettes holen, den anderen dann irgendwie nett überraschen. Zu runden Geburtstagen wird dann sogar irgendwie das Büro verwüstet, was ich persönlich jetzt nicht so geil finde, aber das ist halt eine Geschmacksfrage. Aber dieses ganze Geschenke machen, fällt mir, und ich führe das auf den Minimalismus zurück, einfach doch ein bisschen schwerer. Weil ich immer ja auch so ein bisschen die Schere im Kopf habe, so, boah, ey, die meisten Dinge, die wir so kaufen, oder die Menschen sich so kaufen, die finde ich als häufig auch irgendwie so als, boah, ja, würde ich mir jetzt irgendwie nicht in die Bude stellen oder würde ich mir jetzt nicht antun, aber ja, wenn er das mag, so vielleicht liegt es daran, so, ich weiß es nicht, oder vielleicht bin ich auch einfach nur gesellschaftlich ein bisschen faul geworden, weil ich mit Familie einfach auch immer ja sehr viel volle Tage habe und einfach auch nicht mehr, ja, mir einfach, ja, nicht mehr Zeit habe, ist halt immer der falsche Grund. Man hat ja immer Zeit. Dieses, ich habe keine Zeit. Nee, man hat immer Zeit. Es ist eine Frage der Prioritäten. Ja, es ist auch immer eine Frage der Prioritäten. Und wenn man Family und Kids hat, dann geht's mir so, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich andere Dinge tue, die dazu führen, dass ich nicht bei meinen Kids bin, dass das schon irgendwie sehr gut berechtigt sein muss. Und deswegen entschuldige ich mich auf dem Weg bei allen, wo ich ja das irgendwie nicht mehr so tue und irgendwie nicht mehr durch die Stadt laufe oder mir viele Gedanken über Geschenke mache oder irgendwie was bastel oder sonst wie irgendwas tue oder mich großartig einbringe und auch das ein oder andere Arbeitsessen dann auch einfach sausen lasse, weil ich mir denke, ja, den Abend kann ich aber auch bei meinen Kids sein und spielen. Und die sind jetzt klein und in ein paar Jahren sind die 14 und finden mich eh doof. Und dann habe ich auch noch ganz viel Zeit, mich wieder irgendwie einzubringen. Ich sehe das bei den Menschen und Kollegen, deren Kinder schon größer sind. Die haben irgendwie wieder ein ganz anderes Leben, auch ein bisschen mehr wieder ein Leben für sich, wobei für sich jetzt auch wieder so böse klingt. Ich genieße das einfach total und anstatt Fernseh gucken, kann ich auch einfach Kinder gucken so oder und mache das auch einfach total gerne so oder ich weiß auch nicht. Ist eine komische Notiz jetzt von mir gewesen. Ich krieg's jetzt auch gerade nicht ganz auf die Kette, das wirklich voll formulieren und komme deswegen einfach wieder auf das Thema Wäsche zurück. Da bin ich doch heute gut dabei. Ich habe nämlich, das ist jetzt meine nächste Notiz, es gibt Neues vom sogenannten Sockenparadoxum. Ihr kennt das alle, man schmeißt Socken in die Waschmaschine und am Ende hat man nur noch Einzelsocken und irgendwie sind die Pärchen weg. Und ich hatte ja gesagt, was hatte ich beim letzten Mal gesagt, was war mein letzter Versuch, dass ich einfach die Socken immer wieder in die Wäschevorgänge mit reinschmeiße, sodass sie sich irgendwann einfach selbst aufholen müssen. Hat nicht so toll funktioniert, muss ich sagen. Es gibt immer noch viele Einzelsocken. Und jetzt fahre ich ein neues Modell. Ich habe eine ganz große Klappkiste bei uns hinten stehen, wo wir die Wäsche immer hintun und wo ich auch meistens die Wäsche dann falte. Und in dieser Riesenkiste, da schmeiße ich jetzt einfach alle gewaschenen Socken rein. Jetzt muss man dazu sagen, dass meine, dass unsere Kids sehr, sehr viele Socken haben. Ich, wenn ich das so zählen müsste, würde ich wahrscheinlich so auf 2,3 bis 2,4 Millionen Socken tippen. Gefühlt jedenfalls. Also sehr, sehr viele Socken. Und deswegen ist das nicht schlimm, wenn ich jetzt seit 2 Wochen immer täglich da Socken, gewaschene Socken reinwerfe. Haben die wahrscheinlich immer noch für 2 Wochen genug Socken. Und wenn irgendwann die Socken ausgehen, müssten ja eigentlich immer, wenn ich alle Socken immer da reinwerfe, müssten da eigentlich sich eigentlich da wieder alle Einzelsocken dann treffen. Wenn doch nicht, dann habe ich doch recht mit meiner Theorie, was die Sockengnome angeht. Aber ich gebe es noch nicht ganz auf, das Thema mal wissenschaftlich anzugehen. Wenn ihr da irgendwelche Tipps oder Tricks habt, die bitte nicht darauf hinauslaufen, dass ich irgendwie mir diese Sockenknüpsis kaufen soll. Es gibt so eine ganz tolle Erfindung wahrscheinlich bei die Höhle der Löwen irgendwann dabei gewesen. Es gibt so kleine Clips, die packt man sich in seine Socken rein und die sind magnetisch oder so oder nee, die drückt man dann zusammen. Auf jeden Fall verbindet man dann die Socken so damit, dass die sich nicht mehr auflösen können, sich nicht mehr trennen können in der Waschmaschine. Aber sie fühlen sich immer noch ganz toll an, kosten aber irgendwie, weiß ich nicht, 12 Stück wieder 6 Euro oder so, wo ich mir auch denke, ja, für 2,3 bis 2,4 Millionen Kindersocken, no solution. So, das ist für mich, das ist halt keine Lösung. So, wenn ihr da irgendwelche Lösungen kennt, die kein Geld kosten, sondern einfach nur irgendwie im Prozess des Wäschemanagements ablaufen, dann bitte hör damit. Genau. Dann habe ich noch einen Erziehungstipp, den ich mir selbst zurzeit gebe. Ich habe vor einer ganzen Weile ein schönes Buch gelesen von der Nicola Schmidt, das da heißt Erziehen ohne Schimpfen. Ein ganz, ganz tolles Buch. Die ganze Thematik sollte eigentlich Standard sein für Eltern. Auch wenn man der Meinung ist, dass man nicht oft mit seinen Kindern schimpft. Man sollte das eigentlich nach Möglichkeit irgendwie auf 0 reduzieren. Und angeblich geht das auch gut. Auf jeden Fall bin ich so auf dem Weg, dass stets bemüht, das gegen 0 zu reduzieren. Und pädagogisch weiß ich, dass Schimpfen eh nichts nützt und eigentlich nur schlechtes Gefühl vermittelt auf beiden Seiten und im schlimmsten Fall sich irgendwie hochsteigert in handfesten Streit. So, handfest jetzt nicht, wie ihr denkt, ne? Oder wie man es falsch verstehen könnte, sondern einfach in ein heftiges Streiten mit seinen Kindern. Und das muss halt nicht sein. Aus der Spirale kann man frühzeitig raus, indem man erst gar nicht reingeht. Und das ist vor allem spannend, wenn man sich überlegt, dass die Kinder irgendwann auch größer werden. Und mit Teenagern will man dann auch irgendwie nicht streiten, weil die werden auch immer lauter, die Streits und so. Das ist einfach, diese Streit- und Schimpfkultur will ich eigentlich nicht haben. Also eine schöne Streit- und Diskussionskultur sehr gerne, wo man sich Argumente an den Kopf wirft, vernünftig. Aber halt nicht dieses von oben herab, ich bin der große Erwachsene, ich schimpfe jetzt mit dir. So, das möchte ich nicht. Und da hat das Buch viele schöne Tipps. Hier auch eine Leseempfehlung. Und ja, ein Tipp aus dem Buch, an den ich mich jetzt wieder erinnert habe, ist folgender. Alle Eltern werden das wahrscheinlich kennen. Die Kids kommen irgendwie angelaufen und sagen, Mama oder sagen Papa. Und man hat schon sowas im Kopf wie, was kommt jetzt? So. Und man hat so eine leicht negative Grundstimmung manchmal und denkt, entweder ich muss gleich zu irgendwas Nein sagen, sie wollen Fernseh gucken oder was auch immer, was ich eigentlich nicht möchte und muss dann rumdiskutieren oder sonst wie und dann, oder eine andere Szene, Klassikerszene unter Eltern, auch so ein Mantra, aufpassen, wenn es still wird. So, wenn Kinder irgendwo still spielen, ist das angeblich immer ein gefährliches Zeichen, dann machen die Quatsch. Muss man dazu sagen, stimmt leider auch sehr oft. Aber jetzt, die Nicola Schmidt hat da einen sehr coolen Ansatz und hat gesagt, man muss sich einfach selbst ganz bewusst in eine gute Schwingung versetzen, in eine gute Stimmung. So, nennt das Beispiel, das nächste Mal, wenn die Kinder irgendwo still sind und man denkt sich eigentlich, oh mein Gott, die malen mir jetzt gerade die Tapete an. So, dass man dann sich, bevor man da ins Zimmer reingeht oder zu den Kids rübergeht, in eine gute Stimmung versetzt und sagt so, ey, vielleicht machen die auch gerade irgendwas total Schönes und wollen mich gleich damit überraschen und sind deswegen still. Oder vielleicht haben die ein nettes Spiel aufgebaut oder bereiten ein Theaterstück für mich vor oder machen irgendwas, was ganz toll ist, was ich gleich total toll finden werde. Und der Gedanke dahinter ist, dass man, wenn man so an so eine Sache rangeht, dass man dann auf jeden Fall ein Stück weit positiver reagiert. Also entweder man wird positiv bestätigt und die Kids haben wirklich was ganz Tolles vorbereitet, dann bleibt man einfach in dieser tollen Stimmung, oder man kippt nicht so schnell und so tief in eine negative Stimmung, wenn die Kinder dann wirklich die Tapete angemalt haben sollten. So, wobei ja, das immer irgendwie ärgerlich ist und man natürlich auch dann klar machen müsste, so, hey, wir malen keine Tapeten an, weil im schlimmsten Fall sind wir mal bei Freunden oder bei Besuch oder sonst wieder, könnt ihr das auch nicht machen, so. Das macht man halt wirklich einfach nicht. Wir haben uns halt darauf geeinigt in der Gesellschaft, dass wir unsere Wände nicht so ohne weiteres anmalen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch cool reagieren und sagen, so, ja, mein Gott, Höhlenmenschen haben das auch schon getan und machen wir jetzt einfach einen Bilderrahmen drumherum, machen es aber bitte nicht wieder. So könnte man auch reagieren in diesem ganz konkreten Beispiel. Aber dass man einfach so in so eine positive Stimmung reingeht, wenn die Kids das nächste Mal ankommen und sagen, Papa, dass man dann irgendwie sich was zu Schönes vorstellt. Und ich glaube, Kids kriegen das sehr, sehr fein mit, so welche Schwingung man so aussendet, in welcher Grundstimmung man so gerade drin ist. Und das, glaube ich, macht ganz, ganz viel aus. Kids sind sehr, sehr feinfühlig, was so auch so feine Untertöne angeht. Ich war heute mit meinem Kleinen, der ist jetzt 3 Jahre alt, in der Badewanne und wir haben so mit Badezeugs gespielt, aber gleichzeitig hatte Papa auch noch das Mittagessen irgendwie auf dem Herd stehen, deswegen hatte ich ihm vorher schon gesagt, so, ja, Papa kommt jetzt, spring mal kurz mit rein und wir spielen ein bisschen, aber Papa muss gleich auch raus, weil sonst kochen uns da die Kartoffeln völlig über, ne? Und so nach irgendwie 10, 15 Minuten wurde ich auch so ein bisschen nervös und dachte, okay, jetzt muss gleich rausgehen und ich habe nur gesagt, was habe ich gesagt, so, das ist mein typisches, so. Und mein Kleiner reagierte sofort und sagte, Papa muss jetzt raus. Und ich war total fasziniert. Er hat einfach nur aus meiner körperlichen leichten Unruhe wahrscheinlich, meine Ellbogen waren vielleicht schon so ein bisschen aufgestützt und man diesem, so, hat er daraus geschlussfolgert, ja, jetzt ist es soweit, Papa wird jetzt gleich rausgehen. Also Kids sind unglaublich, was die so an Zwischentönen mitbekommen, da. Ja, das sollte man irgendwie immer im Hinterkopf haben, wenn man mit Kindern umgeht. Das sind alles andere als irgendwelche stumpfen Wesen, die irgendwie nur in ihrer Welt leben und irgendwie nichts mitbekommen. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Und wenn sie nicht hören, dann ist es vielleicht auch manchmal, dass sie es wirklich nicht hören wollen oder ignorieren wollen. Dann muss man auf einer anderen Ebene mal schauen. Ne? Gut. Ja, dann vielleicht noch ein kleiner Mini-Aufreger der letzten Tage. Ich habe den letzten Podcast auch gehört, den Minimalismus-Podcast mit dem Daniel und dem Michael. Und was ich gar nicht wusste, war dieses mit dem, dass die Marie Kondo, unsere Aufräumexpertin, mit Netflix-Serie und ganz vielen Büchern und Coaching und so weiter, jetzt einen Online-Shop hat mit sehr, sehr teuren Artikeln und auch einigem ESO-Quatsch dabei, also mit irgendwelchen Klanggeschichten und Klopf auf Quarz und all sowas, wo ich ja immer allergisch reagiere. wenn mir sowas irgendwie untergejubelt werden soll. Das, ja, das muss jeder für sich persönlich entscheiden, ob er daran glaubt, wenn man irgendwie eine Stimmgabel auf irgendeinen Quarz haut, dass das dann irgendwie einem was über den Raum sagt oder sonst wie. Ich halte das für ganz ausgemachten Quatsch. Würde ich auch immer so stehen, wenn jetzt irgendwie 300 Hörer nicht mehr zuhören wollen, dann kann ich, dann ist das so. Aber lasst mir meine Meinung. Ich bin halt ein sehr wissenschaftlich geprägter Mensch und ja, mein Grütze-Detektor schlägt bei sowas doch eher früher als später an. Naja. Ja, irgendwie war das jetzt eine Mitteilung vom Daniel, vom Michael, die ich so in eine Reihe setze mit was anderem, nämlich mein lieber Arbeitskollege, mit dem ich morgens immer zusammensitze, mit der mit dem offenen Hosenstall. So schön, weil der die Podcasts nicht hört, ist hiermit abgestraft. Der erzählte mir was anderes, was ich dann auch am Nachmittag selbst am Bahnhof gesehen hatte, nämlich, dass der liebe Peter Zwegert, unser aller Schuldnerberater aus dem lieben Fernsehen, jetzt tatsächlich, und ich habe es selbst gesehen, Werbung macht für den Mediamarkt für günstigen Ratenkauf von Elektroartikeln. Und da muss ich sagen, diese Marie Kondo-Meldung und diese Peter Zwegert-Geschichte, das haut so in leicht so in eine Kerbe rein, wo ich mir denke, so, boah, so die Botschaft ist halt doch auch manchmal so ein bisschen abhängig von der Person. Eigentlich bin ich ja jemand, der sagt, eine Aussage steht für sich alleine. So, aber gerade bei Werbung ist es halt doch so, dass das halt Aufmerksamkeit einer Person und seine Glaubwürdigkeit ja auch aktiv genutzt werden soll, um dann für eine Sache zu werben. Und wenn ich jahrelang oder ein ganzes Jahrzehnt lang über die im Fernsehen Schuldnerberatung betreibe und den Leuten erkläre, wie ungünstig das ist, Ratenkäufe abzuschließen, gerade für Konsumelektronik, die ich dann hinterher nicht bedienen kann oder irgendwas passiert und die Raten laufen weiter. Wenn ich das 10 Jahre lang tue und darüber mein Image aufbaue, meine Aufmerksamkeit aufbaue, dann am Ende Werbung für den Mediamarkt zu machen und für Ratenkauf, das halte ich echt für eine ganz haarige, harte Nummer, wo ich sagen muss, so, ja, die Aussagen, die er vorher getaggt hat, stimmen immer noch weiterhin, so weil die Argumentationskette einfach schlüssig ist und viele Ratenkäufe für kleines Geld mit nur 2-3 Euro im Monat oder hier ein 10 Euro, da 12 Euro, die dann irgendwie 2 oder 3 Jahre laufen, können dir halt finanziell echt Probleme machen, wenn du plötzlich deinen Job verlierst, so, und du halt trotzdem noch 3 Jahre weiter die Raten zahlen musst und so weiter, ja. Also die Aussage an sich stimmt weiterhin, aber die Glaubwürdigkeit und mein persönliches, ja, so wie ich die Person sehe, so richtig ernst nehmen kann ich das dann nicht mehr. Tut mir leid. Ja, mit der Marie Kondo, da bin ich jetzt nie so wirklich richtig warm mit geworden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Büchlein sogar mal mir aus der Bücherei ausgeliehen und gelesen. Dieses Cleaning irgendwas, Magic Cleaning ist es, ne? Hab das auch gelesen und hab dann auch angefangen, irgendwie meine Wäsche zu rollen. Ich roll meine Boxershorts bis heute und falte sie nicht mehr gut, aber es ist ein guter Tipp. Aber es war jetzt nicht so, dass das irgendwie so mein Leben massiv verändert hat oder dass diese Person jetzt irgendwie eine große Rolle in meinem Werdegang als Minimalist hatte, so dass mich das jetzt nicht so sehr mega schockiert. Ich finde das nicht passend, ehrlich gesagt, wenn man sie hat so ihre eigene Nummer, ne? Sie sagt ja irgendwie, behalten das, was Joy sparkelt, wie Daniel immer so schön sagt. Also das alles, hab nur Dinge, die dir Freude bereiten, wobei ich dieses Mantra schon irgendwie nicht unterschreiben kann. So, ja, was ist denn, wenn der 8.000-Euro-Fernseher total viel Joy sparkelt und der Sportwagen auch und, Entschuldigung, SUV, nicht Sportwagen, Sport-SUV, total viel Joy sparkelt und die vier Fernreisen, ja, die sparkeln auch mega viel Joy und Fleisch essen ist auch Joy pur so und mache ich alles. Ich lebe einfach weiter mit dem ganzen Kram und kauf einfach und gehe shoppen und alles und bin aber trotzdem total minimalistisch unterwegs nach Marie Kondo, weil halt alles Joy sparkelt so. Also da macht halt alles Spaß und die ganzen Teile und die vielen neuen Spielkonsole machen halt immer viel Spaß und danach schmeiße ich sie auch sofort wieder weg. So, und das neueste Handy alle 10 Monate macht halt auch total viel Spaß und es ist alles gut und alles ist wenig und ich weiß nicht. Und in dieser Logik macht es natürlich auch Sinn, wenn man irgendwelche Seifen Aufbewahrungshinlege Dinge hat, die dann irgendwie 18 Euro kosten oder so. Wobei es natürlich auch eine andere Sicht auf diese Dinge gab. Ich hatte mich heute Morgen so ein bisschen im Bett, hatte ich mir das angeguckt auf dem Handy, bin mal in den Shop reingegangen und habe zu meiner Freundin gesagt, so, oh, guck mal hier, die Marie Kondo, erst erzählst du allen Leuten, mach mal dein Krempel weg und behalte nur, was dir Spaß macht und was Schönes und jetzt macht sie halt so einen Online-Shop mit total überteuerten Sachen. So, na, guck mal. Und meine Freundin reagierte aber so und sagte, ach, das sind aber schöne Sachen. Das ist so. Das ist halt ein total anderer Blick so auf die Welt und ja, die Sachen sind ja auch alle nicht so, so unästhetisch. Also der Seifen, das Ding, wo man seine Seife drauf hinlegt, war auch wirklich praktisch so, weil das Wasser da gut abfließt und so. Und die Sachen sind wahrscheinlich auch designtechnisch alle ganz, ganz schön. Was mich persönlich halt aufregt, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass da jemand irgendwie 800% Gewinnmarge auf irgendwelche Artikel draufhaut, so. Da werde ich so leicht, weiß ich nicht, finde ich komisch. So, das, was Daniel und Michael auch schon erzählt haben, einfach die Kerzen dann für horrende Summen oder so. Aber auf der anderen Seite, ey, der Markt regelt's und wenn die Leute es kaufen wollen, dann sollen sie halt der Marie irgendwie ganz viel Geld rüberschieben. Je mehr Geld sie für wenig Artikel ausgeben. Also wenn ich irgendwie 400 Euro, das ist ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir mal an, ich verkaufe jetzt schlichte Kerzen, die mich im Einkauf 3 Euro kosten, das Stück, verkaufe ich für 400 Euro. Ja, dann sind das ja 400 Euro, die jetzt bei mir sind, die nicht mehr genutzt werden können, um irgendwelchen anderen Krempel zu kaufen. Also eigentlich habe ich der Sache doch genützt. So, da hat jemand irgendwie ein Teil gekauft, was ganz viel Freude bereitet. Ich habe 400 Euro, nein, 397 Euro Gewinn gemacht. Versteuert das noch ordentlich. Der Staat macht auch kriegt auch seinen Teil. Mein Konto wird immer voller, fließt aber trotzdem nicht über. Geht ja gar nicht. Und ja, haben doch alle, fast alle dran gewonnen. So, oder? Also wo ist das Problem? Der Markt regelt es schon. Von daher, ich finde es ein bisschen komisch. Für mich ist das jetzt, ja, also ich kriege jetzt keine weiteren 10 Minimalismuspunkte auf meiner Skala der ewigen Minimalisten und irgendwie ein bisschen komisch finde ich es auch. Ein bisschen, ja, wie gesagt, ich war nie so wirklich persönlich mit ihr verbunden, wenn jetzt, es könnten andere Sachen passieren. Was habe ich, gedacht, so, ja gut, wenn der Nico Pech jetzt anfängt, plötzlich mit einem SUV zum Flughafen zu fahren, um sich mit Greta Thunberg mal eben in New York zu treffen, auf einen Latte Macchiato mit Karamell und Sahne beim Starbucks, um danach irgendwie ein bisschen durch die Apple Stores zu ziehen und sich da einzudecken und dann neue Klamotten zu kaufen, weil es halt billiger ist und dann aber nach 3 Stunden schon wieder nach Europa zurückfliegt, um festzustellen, dass er was vergessen hat im Starbucks und wieder zurückfliegt. Also wenn Nico Pech sowas machen würde, dann würde ich schon irgendwie sagen, so, oh boah, ey, schade, ja. Oder wie der Franzose sagen würde, dommage. Also das wäre echt schade. So, das fände ich schon ein bisschen doof, weil ich ihn dann doch persönlich sehr hoch schätze, weil er das alles sehr, sehr konsequent lebt und ich das toll finde. Aber das sehe ich nicht und von daher habe ich da auch meinen Weihnachtsfrieden damit gemacht und kann das ja ganz gut mit einem Lächeln ertragen. Okay, Leute, meine Güte, lange Folge. Eine Stunde, 33 Minuten und mehr. Das war's. Jetzt aber wirklich, das war das Jahr 2019. Ich schätze mal, die Folge wird auf jeden Fall noch in diesem Jahr rauskommen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich danke auch nochmal, das mache ich dann doch nochmal ganz kurz. Danke allen Freunden. Das ist ja hier ein Podcast, wo ich nicht um Geld bitte und das auch gar nicht darf, weil ich hier kein Gewerbe laufen habe und das auch entsprechend nicht versteuern kann. Aber dennoch habe ich von Freunden dieses Jahr das ein oder andere Mal ein paar Euro bekommen als Geldgeschenk, so, aber eher so auf privater Ebene, ne, als Freunde halt. Und habe auch ansonsten ja sehr viel Freundschaft dieses Jahr erleben dürfen und alle, die sich da jetzt angesprochen fühlen möchten, dürfen das sich auch so gerne fühlen. Ja, so viel zu einem kryptischen Dankeschön an alle, die mich in 2019 auf die eine oder andere Weise unterstützt haben. Und ich würde sagen, lasst uns einfach ins nächste Jahr starten. Für mich ist das Ende des Jahres immer sehr besonders. Ich mag vor allem diese Weihnachtszeit, nicht so sehr wegen den Geschenken, sondern weil einfach Familie zusammenkommt. Und ganz besonders auch Silvester sehr gerne. Ich gucke gerne aufs Jahr zurück und ich starte auch gerne mit neuen Ideen ins neue Jahr. Und mache jetzt einfach Schluss und sage Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bis ins Jahr 2020. Macht's gut. Tschüss. Na, draufdrücken muss man. Tschüss.